In einer Grundschule fragte die Lehrerin ihre Klasse mal vor der Religionsstunde, wer von euch möchte später einmal alles in den Himmel? Natürlich streckten alle Kinder die Arme hoch, nur Henry nicht. Die Lehrerin schaute ihn erstaunt an und fragte, Henry, möchtest du nicht in den Himmel kommen? Doch, sagte er, aber doch nicht mit dem Haufen da. Ihr Lieben, vielleicht habt ihr das in den letzten Wochen und Monaten auch schon mal gedacht. Es wurde hier gestritten über das Sitzen oder Stehen im Gottesdienst, über mehr oder weniger Charismatik in der Gemeinde. Verschiedene Meinungen prallten aufeinander, mancher ging verletzt nach Hause. Es geschah, was ein ehemaliger Ältester mal mit den Worten umschrieb, wenn Menschen zusammenkommen, da menschelt's. Da passieren Fehler, da will jeder seinen Kopf durchsetzen, da tauchen Charakterschwächen auf, da fehlt es an Demut und Liebe. Da werden selbst die frömmsten Dinge manchmal für die eigenen Ziele missbraucht. Oder die eigenen Wünsche sind plötzlich wichtiger, als dass Jesus verherrlicht wird. Darum lasst uns heute darauf hören, was Jesus zu unseren menschlichen Eitelkeiten sagt. Und ich wünsche uns, dass wieder mehr Jesus hineinkommt in das, was wir sagen und das, was wir tun. Und dass wir auch wieder einander mehr zugestehen und so, wie es heißt, den anderen höher achten als uns selbst. Jesus sagt, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, denn dann habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du einem Bedürftigen etwas spendest, dann häng es nicht an die große Glocke. Wenn du betest, dann leiere nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Und wenn du fastest, setz keine Leidensmiene auf wie die Scheinheiligen. Die frommen Leute damals in Israel hatten schon einiges richtig verstanden. Wer zu Gott gehören will, der muss das auch durch seine guten Taten zeigen. Und unter den guten Taten verstanden die Leute damals vor allem die Hilfe für die Armen, das Beten und das Fasten. Hier konnte jeder eindrucksvoll beweisen, dass er zu den Frommen im Land gehörte. Ein regelrechter Wettbewerb war unter den Frommen in Israel ausgebrochen, wer denn der Frömmste von allen sei. Und als Siegespreis erhoffte man sich, bei Gott einen Ehrenplatz im Himmel zu erhalten. Wenn ich heute die Christenheit in Deutschland betrachte, dann wünschte ich mir manchmal, solche Zeiten würden auch bei uns nochmal anbrechen. Was würde sich alles ändern, wenn wir das, was Gott an Begabungen in uns hineingelegt hat, auch einsetzen würden für ihn? Was wäre alles möglich, wenn wir uns gegenseitig im Spenden, Beten und Fasten und anderen guten Dingen überbieten würden? Unser Kassierer würde ruhiger schlafen, die Allianzmission müsste viele Projekte nicht einsparen und wir würden viel mehr Gebetserhörungen erleben. Doch ich will gar nicht so schwarz malen, auch bei uns wird ja viel für Gott getan. Einige von uns kennen die Kraft des Gebets und nutzen sie reichlich. Andere spenden, was ihnen Gott aufs Herz legt. Und damit wir das alle neu begreifen, dass sich dieser Weg lohnt, möchte ich heute mit euch über unsere Motive sprechen. Die Motive, die hinter dem stecken, was wir für Gott tun. Geht es dabei wirklich um ihn oder geht es um uns? Offenbar spielt das ja für Jesus eine entscheidende Rolle, mit welcher Motivation wir für ihn tätig sind. Setzen wir auf das falsche Motiv, dann fühlen wir uns ganz schnell in unserem Dienst ausgepresst wie eine Zitrone. Der Dienst zermürbt und bringt keinen Segen. Handeln wir aber aus den richtigen Motiven, finden wir in unserer Aufgabe Erfüllung. Das Christsein begeistert uns und wird nicht zur Last. Wie kommt das? Wenn der Teufel merkt, dass es jemand mit Jesus wirklich ernst meint, geistlich zu wachsen und vorwärts zu kommen im Glauben, dann gibt er uns nicht einfach auf. Er macht sich dann eine ganz spezielle Schwäche bei uns zunutze, um uns zu Fall zu bringen. Diese Schwäche nennt die Bibel Eitelkeit. Was haben wir mit Jesus nicht alles in den vergangenen Wochen und Monaten erreicht? Wir haben mancher Versuchung stattgehalten, wir haben vielleicht unseren Zorn gezügelt, unsere Begierde begrenzt, wir haben vielleicht sogar angefangen, unsere Feinde zu lieben. Und jetzt kommt der Teufel, klopft uns auf die Schulter und sagt, gut gemacht, du bist ein richtig Toller, du hast jetzt alles erreicht, lehn dich zurück und genieß mal dein Leben. Wenn wir dem Teufel an dieser Stelle recht geben, führt uns das unweigerlich von Jesus weg. Wir werden eitel und verfehlen das ewige Leben. Darum zählt die orthodoxe Kirche die Eitelkeit auch zu den Todsünden. Nun weiß ich, dass es in freien evangelischen Gemeinden keine Todsünden gibt, aber ich denke, viele von uns wissen, wie sich das anfühlt, stolz auf unser frommes Leben zu sein. Darum lasst uns bitte darüber nachdenken, wie wir die Eitelkeit in unserem Leben wieder entmachten können. Und meines Erachtens beginnt das damit, dass wir wieder lernen, dass Hochmut der erste Schritt vor dem Fall ist. Jesus macht uns deutlich, indem er auf drei geistliche Aktivitäten schaut. Er blickt auf unser Beten, Fasten und Spenden. Drei an sich total gute Dinge. Und bevor mich jemand falsch versteht, lasst uns das festhalten, es entspricht vollkommen Gottes Willen, dass wir beten, fasten und spenden. Und wenn wir diese Dinge mit der richtigen inneren Haltung tun, dann werden sie uns und anderem auch zum Segen. Wir werden unserem Vorbild Jesus immer ähnlicher. Aber leider können wir diese geistlichen Übungen auch so praktizieren, dass sie uns schaden. Jesus zeigt hier wieder einmal, wie tief er unser menschliches Herz versteht. Er fragt, wozu tun wir das eigentlich? Wozu fasten wir? Die Pharisäer fasteten zweimal pro Woche, in der Regel montags und donnerstags. Sie verzichteten an diesen Tagen auf jede feste Speise und nahmen nur Getränke zu sich. Der Zweck dieser Übung bestand darin, dass das Fasten den Magen reinigt und den Körper so in eine neue Klarheit versetzt. Außerdem sollte die Zeit, die durch den Essensverzicht gewonnen wurde, für Gott genutzt werden. Die Konzentration lag den ganzen Tag also auf Gott. Aber nun zogen die Pharisäer montags und donnerstags extra Trauergewänder an, um auf ihr Fasten aufmerksam zu machen. Denn nichts ist schöner, als zu beweisen, dass man ja frömmer ist als die anderen Leute. Außerdem strichen sie sich Asche ins Gesicht, damit es auch wirklich jedem auffiel, dass sie fasteten. So wollten sie die anderen mit ihrer Selbstdisziplin beeindrucken. Der Kirchenvater Johannes Cassianus schrieb dazu: Wer den Lastern des Fleisches nicht nachgibt, kann Eitelkeit und Hochmut umso leichter zum Opfer fallen. Oder wie wir es während des Theologiestudiums mal formulierten: Die Summe aller Laster scheint immer gleich zu sein. Wir brauchen alle Jesus, weil jeder von uns seine Schwächen hat und auch behält. Wenn der Teufel uns nicht mit Geld, Alkohol oder Sex auf falsche Wege bringt, dann gelingt es ihm umso mehr mit Stolz und Eitelkeit. Und genau das ist damals bei den Pharisäern passiert. Es ging ihnen nicht mehr um die Nähe Gottes, wenn sie fasteten. Sie wollten nur zeigen, dass sie besser sind als die anderen. Wie schlimm dieser Hochmut schließlich wurde, erzählt uns Jesus mit einer Beispielgeschichte aus dem Tempel. Dort schaut der Pharisäer zum Sünder rüber und sagt: Danke, Herr, dass ich nicht so bin wie dieser. Und wie ist es heute? Ein Suchtkranker wollte in eine Gemeinde aufgenommen werden. Er hatte viele Jahre im Suff verbracht und viel Leid verursacht. Aber dann war ihm Jesus während eines Entzuges begegnet und Jesus half ihm, sich zu verändern. Aber der Pastor war zurückhaltend. Tja, sagte er, ich bin mir unsicher, ob das unseren Gemeindegliedern recht sein wird, wenn wir sie bei uns aufnehmen. Ich schlage vor, sie gehen noch mal nach Hause und beten noch mal drüber und warten ab, was ihnen Jesus dazu sagt. Einige Tage später kam der Suchtkranke zurück und sagte: Herr Pastor, ich habe Ihren Rat befolgt. Ich sprach mit Jesus über die Sache und er sagte zu mir: Weißt du, dass es sich da um eine sehr exklusive Gemeinde handelt? Da wirst du wahrscheinlich nicht hineinkommen. Ich selbst versuche das auch schon seit vielen Jahren, aber bis jetzt ist es mir nicht gelungen. Ich glaube, der Hochmut kennt auch bei uns viele Erscheinungsformen. Ich will ein paar Beispiele nennen, wo ich noch lerne. Ich versuche, vor anderen zu verbergen, wenn ich irgendwo scheitere oder Schwächen bei mir bemerke. Was würden die anderen sonst von mir denken, wenn die wüssten, dass ich auch mal Stress mit meiner Frau und mit meinen Kindern habe? Es fällt mir schwer, mich zu entschuldigen und Fehler zuzugeben, denn ich bin doch eigentlich ein guter und anständiger Kerl. Ich genieße es, wenn andere mich gut finden. Ich spiele manche Sachen herab und übertreibe, damit ich vor anderen besser dastehe. Dabei bin ich genauso gewöhnlich wie die meisten Menschen um mich herum. Es fällt mir schwer, Mitleid mit Menschen zu haben, die in Süchten gefangen sind. Statt zu glauben, dass Jesus ihnen helfen kann und wird, bezweifle ich, dass sie das wirklich wollen und durchstehen. So könnte ich jetzt noch eine Weile weitermachen, aber ihr habt inzwischen sicher gemerkt, wie sehr der Stolz uns von Gott entfremdet. Denn der Gott, dem wir gehören, der war selbst die Demut in Person. Jesus wurde für uns zu einem Niemand in Bethlehem. Er zog mittellos durchs ganze Land und hatte oft keine feste Bleibe. Ja, der Sohn Gottes tauschte seine Macht gegen Machtlosigkeit. Er akzeptierte sogar seinen ungerechten Tod. Und nun ermutigt er uns, uns endlich von der Frage zu lösen, was die anderen von uns denken könnten. Denn alles, was wir tun, um andere zu beeindrucken, ist letztlich wertlos. Jesus sagt, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, denn dann habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn es dir beim Fasten und Beten nur darum ging, andere zu beeindrucken, dann hast du schon bekommen, was du wolltest. Aber von Gott solltest du nicht erwarten, dass er dich dafür auch noch segnen wird. Du wolltest den Beifall von Menschen und hast dir genommen, was eigentlich Gott zusteht. Statt ihm mit deinem Leben Ehre zu geben, ging es dir nur um dich und deine Ehre. Wenn du so leben und anderen helfen möchtest, wie es Gott gefällt, dann achte doch in Zukunft nicht mehr darauf, dass du Gott dastehst. Schau bitte wieder danach, dass Jesus zum Zug kommt und in deinem Leben sichtbar wird. Paulus sagt, tut alles von Herzen als Leute, die Jesus und nicht Menschen dienen. Und dann wirst du spüren, wie der Segen Gottes in dein Leben fließt. Und am Ende der Zeit, wenn Gott Gericht hält und alle Taten bekannt gemacht werden, dann wird es dir hoffentlich so ergehen wie zur Zeit der orientalischen Könige. Sie belohnten Menschen, ohne durch die geleistete Arbeit in irgendeiner Hinsicht festgelegt und verpflichtet zu sein. Ihre Belohnung war immer ein königliches Geschenk, das in seinem Wert jegliche Dienstleistung der Untergebenen weit überragte. Traust du es Gott zu, dass er dir am Ende auch solch ein königliches Geschenk macht? Glaubst du, dass er sieht, welche Opfer du für ihn bringst, auch wenn das kein Mensch wahrnimmt? Dann richte dein Leben bitte wieder darauf aus, dass es Gott gefällt und nicht nur dir und anderen. Dann wirst du die Eitelkeit entmachten. Ein zweiter Gedanke, Image ist nicht alles. Es gibt nur wenige Filme, die mich zu Tränen rühren. Einer davon heißt Das Kind, Image ist alles. Bruce Willis spielt dabei einen Imageberater, bei dem zwar nach außen hin alles perfekt läuft, aber innerlich ist er ein Wrack und gegenüber seinen Mitmenschen verhält er sich einfach nur schrecklich. Doch dann tritt plötzlich ein kleiner Junge in sein Leben, der ihm deutlich zeigt, dass sein Leben in einer Katastrophe enden wird, wenn er so weitermacht. Er muss endlich zu seinen Fehlern stehen und sie aufarbeiten, denn Image ist eben nicht alles. Wie Bruce möchten wir von Menschen geliebt werden. Wir sehnen uns nach dem Gefühl, wertvoll und toll zu sein. Und in gewissem Sinne sind wir das auch. Denn ganz egal, wie wir aussehen, welche Talente und Fähigkeiten wir haben, wir sind doch erstaunliche Wesen, erschaffen nach dem Bild Gottes. Doch leider ist das nicht die Botschaft, die wir von unserem Umfeld bekommen. Nur allzu selten hören wir solche Worte von unseren Eltern und von den Menschen, die uns umgeben. Sogar unsere Gemeinde trägt zu diesem Problem bei. Wir loben die Erfolgreichen, wir freuen uns über die, die im Glauben wachsen und Fortschritte machen. Zwar ist das nicht falsch, diese Erfolge anzuerkennen, doch die Botschaft, dass der Wert eines Menschen von seinem Erfolg abhängt, schleicht sich so auch in unser Denken ein. Jesus schildert uns deswegen eine Szene, die zu seiner Zeit ein ganz vertrauter Anblick war. Fromme Juden beteten dreimal am Tag in der Öffentlichkeit. Zur 9. Stunde strömten die Menschen zum Gebet in die Synagoge und häufig beteten sie dort laut und im Stehen. Man bekam das also mit, wenn jemand betete. Auch hier gilt, das Gebet ist etwas zutiefst Gutes. Aber Jesus fragt, was wir dabei im Sinn haben. Wollen wir, dass die Leute uns sehen und hören, damit sie glauben, wir seien fromm? Oder reden wir wirklich mit Gott? Es gibt einen einfachen Test, um das festzustellen. Wenn du Angst hast, hier in der Gemeinde laut zu beten, dann scheinst du doch die Menschen um dich herum immer noch viel zu sehr beim Beten vor Augen zu haben. Dann beherzige, was Jesus dir hier rät. Wenn du beten willst, dann geh zuerst mal in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das ist ein großartiges Wortspiel. Wenn du mit dem unsichtbaren Gott reden willst, mach dich unsichtbar. Sei wirklich ganz für ihn da. Das von Jesus erwähnte Zimmer ist vermutlich nur ein Lagerraum gewesen, denn das war der einzige Raum im Haus mit einem Schloss. Wenn du beten lernen möchtest, dann such dir einen wirklich privaten Platz, ein Kämmerlein. Denn das Gebet ist etwas zutiefst Persönliches. Und dann rede nicht nur zu deinem Gott, sondern hör auch auf das, was Jesus dir zu sagen hat. Er lebt und spricht im Verborgenen zu dir. Und wenn du dann gelernt hast, in deinem Kämmerlein allein und laut zu beten, dann versuch es mal in der Gemeinde. Und du wirst sehen, dass die vielen Leute um dich herum plötzlich gar keine Rolle mehr spielen, denn das Gebet bleibt ein Gespräch zwischen dir und Jesus. Darüber hinaus möchte Jesus nicht nur unser Gebetsleben heilen, es gibt noch viel mehr Bereiche, in denen wir für unser Image zu Tricks und Lügen greifen. Die Eitelkeit hat uns auch da manchmal voll im Griff. Ich will dir ein paar Beispiele nennen, wo ich immer noch lerne. Wenn ich etwas geschafft habe, dann erzähle ich anderen gerne davon, um etwas Lob einzuheimsen. In den meisten Gesprächen versuche ich, demütig zu sein. Und trotzdem wünsche ich mir innerlich nichts mehr, als dass mein Gesprächspartner merkt, was ich für ein toller Mensch bin. Wenn ich meinen Kindern beim Musizieren oder beim Sport zusehe, dann merke ich manchmal, dass ich unbedingt will, dass sie ihre Sache gut machen. Aber es geht mir gar nicht so sehr darum, dass sie Spaß und Erfolg haben, sondern dass ich stolz auf sie sein kann. Und ich scheine mit diesen Dingen ja gar nicht alleine dazustehen. Einige Missionare und Kollegen verfassen regelmäßig Rundbriefe, von denen ich auch einige bekomme und lese. In 95% der Fälle erzählen sie darin von all den schönen Dingen, die sie in der Gemeinde und Familie erleben. Die Kinder entwickeln sich prächtig, in der Gemeinde läuft es gut. Niemand schreibt jemals über Spannungen in seiner Ehe, über ein Kind, das wegen Angststörungen in Behandlung ist, oder über ein Familienmitglied, das bei einem Schwimmwettbewerb auf den letzten Platz gekommen ist. Warum eigentlich nicht? Dein Wert hängt doch nicht von deiner Leistung ab oder davon, was die anderen von dir halten. Du bist wertvoll, weil Gott dich voller Liebe anschaut. Wenn du gewinnst, liebt Gott dich, aber wenn du verlierst, liebt er dich auch. Wenn du betest und fastest und dein Geld den Armen gibst, liebt Gott dich. Aber wenn du Fehler machst und selbstsüchtig bist, liebt Gott dich auch immer noch. Die Puritaner haben daher ein sehr schönes Motto entwickelt, das uns hilft, uns von Eitelkeiten frei zu machen. Das Motto heißt: Lebe für ein Publikum, das nur aus einer Person besteht. Lebe für ein Publikum, das nur aus einer einzigen Person besteht. Die meisten von uns spielen für ein vielköpfiges Publikum. Wir sind darauf fixiert, was Menschen über uns sagen und denken. Wenn wir nun unsere Gedanken und Herzen aber auf Jesus ausrichten, dann lassen wir das vielköpfige Publikum links liegen. Plötzlich hören wir wieder, was Jesus zu uns sagt, und wir entdecken, dass wir ganz schön auf dem Holzweg waren. Wenn wir Jesus vor Augen haben, können wir spielen, ohne unbedingt gewinnen zu müssen. Wir können lieben, ohne eine Gegenleistung erhalten zu müssen. Wir können beten, ohne uns fromm zu fühlen. Wir können spenden und dienen, ohne jemals einen Dank zu erwarten. Und es ist auch egal, ob wir vor Jesus stehen oder sitzen oder knien oder liegen. Die Hauptsache ist doch, dass wir ihn vor Augen haben. Franz von Assisi hat ein Gebet geschrieben, dass diese Haltung Jesus gegenüber sehr schön widerspiegelt. Es lautet: Ach Herr, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich andere tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich andere liebe. Ich wünsche dir, dass du das mitbeten kannst, um auch im dritten Bereich die Eitelkeit zu entmachten. Denn es geht letztlich auch noch darum, dass wir Jesus wieder in unserem Dienst begegnen. Im ersten Jahrhundert gab es in den Synagogen so eine Art Fürsorgesystem, das Aufgaben unseres heutigen Sozialstaates übernahm. Einen Teil seines Geldes ließ man in der Synagoge, das es dann an die Bedürftigen weitergab. Wenn jemand eine beträchtliche Summe spendete, dann wurde das in der Synagoge auch besonders erwähnt. Nun ist es absolut gut, Bedürftigen oder der Gemeinde Geld zu spenden. Aber wieder kann uns dieses Gute von Gott wegführen, wenn wir es nur tun, damit wir gelobt werden. Darum fragt Jesus auch hier nach unserem Motiv. Spenden wir und tun wir Gutes, um gelobt zu werden, dann werden wir das wahrscheinlich bekommen. Aber von Gott haben wir darüber hinaus nichts mehr zu erwarten. Viel besser wäre es daher, wenn wir beherzigen, was Jesus hier sagt. Wenn du etwas spendest, dann tu es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Der Opferkasten stand früher im Tempel auf der rechten Seite. Wenn die Leute in den Tempel gingen, konnten sie dort ihre Spenden einlegen. Sie konnten das heimlich tun oder sie konnten es ordentlich klimpern lassen. Jesus ist das Erste lieber. Und auch heute lädt er dich ein, solche Geheimdienste für ihn zu übernehmen. Er stellt dich sozusagen in den Geheimdienst seiner Majestät. Aber du musst nicht wie James Bond die Welt retten. Das hat er ja schon längst getan. Du sollst lediglich ein paar Dinge im Geheimen für Jesus erledigen. Und jeder Dienst, der einem anderen das Leben leichter macht, eignet sich dazu. Zum Beispiel könntest du für einen anderen die Wäsche waschen oder einen Kuchen backen oder beim Tapezieren helfen oder einen Fahrdienst übernehmen. Bitte Jesus doch in der kommenden Woche einfach mal, dass er dir einen Menschen über den Weg schickt, der gerade in Not ist. Und halt die Augen offen, was Jesus dir vor die Füße legt. Aber vergiss nicht, dass du deinen Dienst im Geheimen tun sollst. Wenn es unmöglich ist, es geheim zu halten, lüg bitte nicht, sondern sag einfach, ich wollte dir nur ein wenig unter die Arme greifen. Und dann wünsche ich dir, dass du erfährst, wie viel Freude das wirklich macht, die Nöte und Bedürfnisse anderer Menschen vor deine eigenen zu stellen. Denn Jesus hat diesen Geheimdienst unter einen besonderen Segen gestellt. Ich erwähnte bereits, dass unsere Taten mal vor dem Gericht Gottes zur Sprache kommen werden. Aber als Geheimdienstler müssen wir davor keine Angst haben. Denn Jesus wird uns auf seine Seite ziehen und uns zeigen, wie er uns erlebt hat, als wir den Hungern, den Obdachlosen, den Einsamen, den Armen oder wem auch immer geholfen haben. Und er wird uns sagen, was ihr für meine armen Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. So wünsche ich uns, dass wir Jesus mehr und mehr in unseren Geheimdiensten begegnen. Denn wenn er im Mittelpunkt steht, hat die Eitelkeit keine Chance. Sie ist völlig entmachtet, weil wir durch Jesus frei geworden sind. Wir sind keine Sklaven der Angst mehr, keine Sklaven des Stolzes. Wir sind wirklich Kinder Gottes. Amen.